Mehr als 1700 Fälle Missbrauch im Internet. Es ist ein Prozess, der auch in die Abgründe des Internets schaut. Und ein Prozess, in dem ein Mann über das Internet Kinder missbraucht hat. Wir sprechen darüber, wie immer zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben könnt ihr uns natürlich auch an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist natürlich wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, du warst wieder für uns im Gerichtssaal unterwegs und zwar im Landgericht in Erfurt. Und es war leider wieder ein schockierender Fall, den wir heute mitbringen, aber eben ein schockierender Fall, der da im Landgericht Erfurt angefangen hat. Conny, worum geht's uns denn?
Es geht um 1700-fachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Eine monströse Zahl, ich kann es nicht anders sagen. Es ist auch ein langer Tatzeitraum, es geht um 12 Jahre. Es ist ein einziger Mann angeklagt, 41, der kommt aus Thüringen. Und es geht um, wie gesagt, tausendfachen Missbrauch, ohne dass der Mann die Opfer angefasst hat. Und trotzdem ist er angeklagt.
Vielleicht, wenn du sagst, das ist monströs viel, vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, ist das auch schon ja eine Zahl, die man nicht alltäglich logischerweise dann dabei hat. Wenn du sagst monströs viel, was heißt das in deiner Gerichtserfahrungszeit?
Also monströs heißt für mich, weil ich das, was da passiert ist, so tatsächlich in dieser Anzahl noch nie erlebt habe. Ich habe da schon 2 oder 3 Fälle gehabt und dafür gab es schon hohe Strafen, aber mehr als 1000, ich will es jetzt gleich beschreiben, was der Angeklagte gemacht hat. Der hat im Internet auf bestimmten Plattformen, also nicht im Darknet, sondern im Internet, zum Beispiel Omegle und Chatroulette, da hat er Leute angeschrieben und zwar gezielt Jungs im Alter von 10 Jahren aufwärts, sagt die Staatsanwältin. Und diese Jungen, die hat er dann dazu gebracht, dass sie vor ihrer Webcam, wo auch immer sie da saßen, sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Ich will das jetzt gar nicht beschreiben. Das ist jetzt nicht einfach nur ausziehen und anfassen. Er hat das geschafft, indem er selbst das Video einer Frau vorgespielt hat, die sich auszieht. Und er hat dann in Textnachrichten sozusagen Anweisungen gegeben, was das Kind, der Jugendliche auf der anderen Seite jetzt machen sollte, so dass die Jungen auf der anderen Seite immer der Meinung waren, sie machen das für eine Frau, die sich auch gerade auszieht. Und dadurch, dass der Angeklagte geschrieben hat, konnte man ihn natürlich auch an seiner Stimme nicht erkennen. Und ich muss jetzt gleich mal sagen, im Gerichtssaal ist die Frage gestellt worden, naja, haben die Kinder sie denn gesehen? Und dann hat der Angeklagte gesagt, nee, das wollten die ja nicht. Und das ist für mich irgendwie so ein Satz gewesen, der so unglaublich zu diesem Mann passt, den ich gleich mal beschreiben will. Er sieht also tatsächlich deutlich älter aus. Er sieht hilflos aus. Mehr kann ich es fast nicht sagen. Und also das ist keinesfalls irgendwie ein selbstbewusster, strotzender Typ, der da auf der Anklagebank sitzt, sondern der macht erstmal einen lieben Eindruck und einen zurückhaltenden und keinesfalls einen Eindruck eines völlig empathielosen Menschen. Und trotzdem hat er das gemacht. Und ich sage schon, hat er das gemacht, weil er es zugegeben hat. Der Anwalt hat aus einem Brief zitiert, den der Angeklagte an seine Mutter geschrieben hat, wo er sie um Verzeihung bittet, dass er sie so enttäuscht hat. Der Anwalt hat hinzugefügt, sein Mandant bitte auch natürlich die Opfer um Entschuldigung. Und er wolle bei der Aufklärung auch deshalb helfen, damit so etwas, was er da gemacht hat, in Zukunft nicht mehr so leicht möglich sei und dass da vielleicht der Gesetzgeber ein paar Schranken mehr im Internet baut, als das bisher der Fall war.
Wir gehen jetzt weiter auf den Prozess ein, aber erstmal noch eine kurze Erklärung für alle, die es vielleicht nicht wissen, und zwar eine Erklärung zu Chatroulette. Chatroulette läuft so ab, dass man zu Hause ist und seine Kamera einschaltet, die am Laptop oder am PC befestigt ist. Und dann wird man zufällig mit einem anderen Menschen irgendwo auf der Welt verbunden. Und mit dem kann man sich dann unterhalten oder man kann auch einfach auf Weiterklicken, wenn man keine Lust auf eine Unterhaltung hat. Und dann kommt eben der Nächste oder die Nächste oder man landet vielleicht auch mal in einer Gruppe, bei einer Party. Also alles nach dem Zufallsprinzip. Genau, das kam vor einigen Jahren auf und da hatte ich es auch mal probiert. Aber schon damals saßen da, naja, auch Männer vor der Kamera, die nackt waren. Also, waren nicht immer nur nette Begegnungen, kann ich sagen. Und in dem Fall war es aber so, Conny, dass der Mann ja gar nicht zu sehen war, sondern da war ein Video von einer nackten Frau. Ne?
Er selbst hat es ein Fake-Video genannt, was er da praktisch eingespielt hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er hat dann sogenannte Mutprobenspiele gemacht mit den, ich sag mal, Kindern auf der anderen, also auf der anderen Seite der Leitung, mit denen er gechattet hat. Da konnten die dann sozusagen Punkte gewinnen, hat er gesagt, weil sie immer irgendwas anderes machen wollten. Und das haben die dann irgendwie auch mitgemacht, weil sie das toll fanden, da Punkte zu bekommen oder eben besser zu sein als vielleicht jemand anderes oder so. Und das, was er von ihnen wollte, da hat er dann auch gesagt, der kriegt ihr dann Gutscheine dafür. Also auch bei diesen Mutprobenspielen gibt's Gutscheine dafür. Und zwei, die haben Gutscheine bekommen, deswegen sind die namentlich bekannt.
Dieses Video, was er da eingespielt hat, würde ich nochmal ganz kurz dazu, dieses Video, weil ich meine, wir reden ja hier von einem längeren Zeitraum, nämlich 12 Jahre.
Ja.
Und anscheinend war ja
2012 bis 2024.
Und wenn wir da aus heutiger Perspektive sehen, okay, KI, die Technik weit vorangeschritten, aber das war ja damals noch gar nicht so. Nee. Sehr eigentlich. Also er muss schon Ahnung auch von Computern gehabt haben, wenn du auch sagst, mitgeschnitten.
Ja, ja, und das ist, es gibt noch einen zweiten Vorwurf, nämlich Verbreiten kinderpornografischer Darstellungen. Da komme ich dann gleich auf seine Computerkenntnisse. Also für dieser Missbrauch, das will ich nur noch mal sagen, weil mich das auch so ein bisschen umtreibt. Meine Kinder sind schon längst erwachsen. Dieser Missbrauch hat im Internet, nicht im Darknet stattgefunden. Und ja, ich weiß, das ist nicht ganz einfach hinzuschauen, was die Kinder im Internet machen. Das hat natürlich auch was mit Vertrauen und Vertrauensverlust zu tun und vielleicht auch mit technischen Fähigkeiten von Eltern oder eben den besseren technischen Fähigkeiten der Kinder, wenn die was verschleiern wollen. Aber das kann halt so sein. Und der Angeklagte hat auch gesagt, das haben die ja auch mehr oder weniger freiwillig gemacht, weil er das wollte. Ja, da stand ja jetzt niemand dahinter, der mit irgendwas gedroht hat. Aber das kann für die Entwicklung von Kindern, weiß Gott, nicht gut sein.
Also Vorwurf 1, Missbrauch. Und jetzt, wir hatten es kurz erwähnt, ist auch die Verbreitung der Videos angeklagt. Und da tun sich Abgründe auf. Und die Abgründe, die erzählen wir gleich.
Es ist auch angeklagt, das Verbreiten von kinderpornografischen Schriften. Weil, was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ist nämlich, dass der Angeklagte ohne Wissen der Kinder, heißt es in der Anklage, das, was die gemacht haben, auch noch mitgeschnitten, aufgezeichnet hat. Und er hat das alles aufgehoben. Er hat das alles aufgehoben. Das ist also auf einer Festplatte bei ihm sind all diese Videodateien gefunden worden. Deswegen kommt man ja auf diese Anzahl. Da muss die Beweislage natürlich auch sehr gut sein, sage ich jetzt mal, dass man diese Anklage so erhebt und der Angeklagte auch gleich am ersten Tag sagt, ja, okay, ich war das. Der Angeklagte ist laut Anklage auf ganz unterschiedlichen, also mehreren Plattformen, pädokriminellen Plattformen nenne ich sie mal, im Darknet unterwegs gewesen. Und er hat dort einen Teil seiner Videos, die sind ja jetzt sozusagen nicht selbst gedreht, aber das, was er da aufgenommen hat, einen Teil dieser Videos hat er dort offensichtlich hochgeladen. Also da hat die Staatsanwältin mehrere solcher Plattformen genannt, wo der Angeklagte zugange war, sage ich jetzt mal. Auffällig ist, dem BKA ist es gelungen, also dem Bundeskriminalamt, immer mal so eine Plattform zu sprengen, trocken zu legen. Und bei dem einen ist mir aufgefallen, die ist am 16.06. ist die geschlossen worden und am 16.06. hat sich der Angeklagte bei der nächsten Plattform angemeldet. Das gibt's, ist von zwei Plattformen die Rede. Da waren fast 500.000 Leute weltweit auf dieser Plattform unterwegs, also ganz eindeutig, um zu chatten über, ja, in dem Fall wirklich über Sex mit Jungen. Dort muss es furchtbare Bilder gegeben haben, auch von Kindern im Alter von 0 bis 4. Da gab es dann so Unterordner. Das wird dem Angeklagten nicht vorgeworfen. Aber er ist bei dieser einen Plattform einer, also wenn da waren über 400.000 Leute dabei und er ist einer von 36 sogenannten Hütern gewesen, wohl auch aufgrund seiner Tweets und auch seiner hochgeladenen Contents, also seiner Dateien. Also er war sozusagen, so hat es die Staatsanwältin in der Anklage formuliert, schon was Besonderes auf diesen Plattformen.
Klingt also so, als wenn man sich mit hoher Beteiligung dann nach oben, ja, in eine gewisse Position bringt. Ja. So würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen Positionen waren.
Das weiß ich auch nicht. Das ist also, dieser Teil der Anklage war hochtechnisiert und zwar deshalb, weil sich der Angeklagte da des sogenannten Tor-Netzwerkes bedient hat. Das ist ein Netzwerk, das anonymisiert die Nutzer. Das leitet IP-Adressen um, das verschleiert den Standort und nur mit diesem Netzwerk kannst du überhaupt dann auf dieses Darknet zugreifen, auf diese Plattform. In dem letzten Fall ist die Plattform, auf der der Angeklagte, ich sage jetzt mal tätig war, zugange war, die ist 2024 geknackt worden vom BKA. Die hieß Neverland und beim Zugriff haben die Beamten bei den Betreibern, hauptsächlich Deutsche, haben die Beamten ganz viele Rechner, Festplatten, Server festgestellt. Und bei der Auswertung dieser Hardware ist man dann halt auf den Angeklagten gestoßen, dass der da auch dabei war. Also ich kann dir leider nichts Genaueres beschreiben, weil das ist zwar im Gerichtssaal heute alles erklärt worden von einem BKA-Beamten, der da federführend dabei war, aber da ist die Öffentlichkeit rausgeflogen, weil der hatte einen Laptop mit, um diese Plattform, um zu erklären, wie diese Plattform funktioniert. Und dann sieht man natürlich an manchen Stellen,
ja,
kinderpornografische Bilder und da sind wir rausgeflogen.
Ja, ich glaube, das ist ja schon relativ eindeutig, was du hier erzählst. Also ja. Neverland ist ja auch klar an Anlehnung an die Neverland Ranch von Michael Jackson. Finde ich immer noch krass, wie viele unterschiedliche Plattformen es gibt und dann muss man überlegen, 500.000 und dann gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Plattformen. Das ist ja sehr, sehr krass, immer wieder, wenn du es erzählst. Conny, aber eine Frage, jetzt mal zu dem Mann, weil es wurde ja gesagt, okay, du hast gesagt, der hat sich angemeldet, abgemeldet und war da zugange und hat ja auch technisches Know-how gehabt. Aber vielleicht bevor wir das sagen, okay, anders. Wenn du jetzt sagst BKA, ich meine irgendwie, du hast auch schon kurz erzählt, wie die auf die Schliche gekommen sind. Also das ist dann wirklich so, dass dann ein Netzwerk gesprengt wird und dann sieht man ganz viele Menschen, die damit tätig sind und dann guckt man, okay, hier ist der.
Ja, ob man die überhaupt zuordnen kann mit ihren Nicknames, so heißt das heute nicht mehr, Nutzername oder wie auch immer. In dem Fall ist das bei dem Angeklagten möglich gewesen und dann hat man bei ihm durchsucht und dann hat man gefunden, also man hat bei ihm durchsucht, so habe ich es verstanden, aufgrund seiner Daten auf dieser Plattform Neverland. Und dann hat man bei ihm zu Hause durchsucht und auf seinen Rechnern, habe ich vorhin schon gesagt, hat man dann diese kinderpornografischen, diese selbst hergestellten kinderpornografischen Dateien gefunden und man hat halt auch noch die Zugriffe auf diese ganzen anderen Plattformen gefunden. Da ist noch eine dabei gewesen, die heißt Boys Town, die ist schon 2019 stillgelegt worden, auch vom BKA. Und auch da muss er schon dabei gewesen sein. Und wie gesagt, sobald eine Plattform stillgelegt war, ist er bei der nächsten gewesen. Zum Teil sind die dann auch durchnummeriert, diese Plattformen. Also kann man davon ausgehen, dass die Server gespiegelt sind. Und wenn man nicht alle Betreiber kriegt, dann nehmen die praktisch den Server und machen einfach eine neue Plattform wieder auf. Und nochmal, diese Plattform, die erreichst du nur übers Darknet. Dazu braucht man einmal, wie gesagt, den Zugang über dieses sogenannte Tor-Netzwerk. Das ist jetzt nicht nur was Böses, das ist natürlich auch, wird auch genutzt, um Zensur zu umgehen. Mhm. Ja, also das ist halt, genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt von Software sprechen darf, wahrscheinlich nicht, ich habe keine Ahnung, ich betone das nochmal. Auf jeden Fall muss man das beherrschen, wie das funktioniert. Und man musste auch immer, um Eintritt zu bekommen in diese Plattformen, da musste man auch so einen ganz bestimmten Ritus durchlaufen. Sowohl technisch als auch inhaltlich wurde da so ein bisschen was abgefragt. Und das konnte der Angeklagte aber offensichtlich gut.
War jetzt aber nicht so, dass er da irgendwie DVDs und Videokassetten dann dementsprechend zu Hause hatte, sondern alles auf Rechner.
Ja, alles auf Rechner.
Jetzt, das, was du jetzt so erzählst, auch mit Anmelden, Abmelden und dass man ganz genau weiß, was man da tut, so klingt es jetzt für mich, aber es klingt jetzt für mich auch ja nach einer Art Suchtverhalten tatsächlich. Also, dass, dass man da in so eine Art Sucht reinkommt, die dann vielleicht, so frage ich dich jetzt, von einem Gutachter bewertet werden müsste in dem Fall.
Wir haben schon oft miteinander gesprochen, genau so ist es nämlich. Also für mich ist ich auch an den Fragen des Gerichtes hat man so ein bisschen erkennen können, dass die auch in diese Richtung gefragt haben, aber da hat der Angeklagte gesagt, nee, also zur Motivation, da konnte er nicht so viel sagen. Er hat also auch gesagt, er steht auch auf Frauen und ja, er wollte immer mal aufhören damit, aber hat er dann irgendwie doch nicht gemacht. Und es ist so, es ist ein psychiatrischer Gutachter dabei. Und als der Fragen gestellt hat, hat der Anwalt gesagt, nö, Ihre Fragen beantwortet mein Mandant nicht. Und es ist dann auch bekannt geworden, dass im Vorfeld eines solchen Prozesses, wenn ein Gutachter dabei ist, dann gibt es ja die sogenannte Exploration, die ja in solchen Fällen in Gesprächen besteht, unter anderem in langen vermutlich. Und dem hat sich der Angeklagte auch nicht gestellt. Also das will er auch nicht. Das ist schon eine richtige Untersuchung durch den Psychiater. Der macht ja meistens ein vorläufiges Gutachten schon.
Vor dem Gerichtsprozess.
Genau. Und da ist so, und das klingt für mich natürlich auch wieder so, oh, da will jemand nicht in sein Innerstes gucken lassen. Also das ist meine ganz persönliche bei sowas. Weil natürlich, also auch mich interessiert das, warum macht jemand sowas? Warum denkt der nicht an die Kinder und was der da vielleicht anrichtet?
Hat er denn selber Kinder? War das bei den persönlichen Verhältnissen irgendwie eine Rolle?
Nein, hat selbst keine Kinder.
Ja, aber gut, die Frage, warum macht man das? Ich glaube, die stellen wir uns jedes Mal, wenn wir hier sowas besprechen. Ja. So, kommen wir zum Rechtlichen, denn das ist nicht ganz einfach zu bewerten. Was sagt denn das Gesetzbuch? Wie ist dieser Fall zu bewerten?
Dadurch, dass es um eine so lange Zeit geht, ist der auch rechtlich ein bisschen tricky, anders kann ich es nicht sagen. In diesen 12 Jahren, in denen der Angeklagte die Kinder missbraucht haben soll, haben sich die Strafvorschriften für den sexuellen Missbrauch insgesamt 9-mal geändert. Das heißt, das Gericht muss gucken, in welchem Zeitraum ist was passiert, welche Strafen galten da. Und da ist es ja so gewesen, man hat das erstmal verschärft und plötzlich gab es wieder eine Rolle rückwärts und es ist auch wieder eine Strafverschärfung zurückgenommen worden. Und dann gibt es noch eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Der Angeklagte ist nämlich bei dieser Jugendpornografie, bei dem Verbreiten, da ist nämlich sozusagen bandenmäßiges Verbreiten angesagt, weil er sich mit den anderen ja zusammengeschlossen hat auf dieser Plattform. Das macht eine deutlich höhere Strafe im Falle einer Verurteilung. Und da sind Einzelfälle angeklagt und da hat die Richterin gesagt, da hat der BGH jetzt gesagt, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, pro Plattform ein Fall. Und das muss alles berücksichtigt werden. Dann wurde also nach der Anklage wurden sogenannte rechtliche Hinweise verlesen, wie das jetzt einzuordnen ist. Und da ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, wie jetzt die verschiedenen Fälle in die verschiedenen Strafvorschriften dann einzuordnen sind. Also das ist eine wahnsinnige Arbeit für den, der das Urteil dann mal schreiben muss.
Wie lange dauert denn jetzt eigentlich so ein Prozess, wenn man sagt, okay, er hat gestanden, dann muss ja dann eben nur wahrscheinlich ermittelt werden, okay, ja, wie kommen wir jetzt hier zu einer Strafe? Wie lange dauert das jetzt eigentlich?
Also terminiert ist zum 1. September. Ob es so lange dauern wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, heute am ersten Tag ist noch der Beamte gehört worden vom Bundeskriminalamt. Das habe ich ein bisschen bedauert, dass wir da nicht dabei sein durften. Ich meine, die gucken, lassen sich jetzt schon nicht in die Ermittlungsstrategie gucken. Und will ich noch dazu sagen, es gibt so eine Zentralstelle zur Bekämpfung dieser pädokriminellen Netzwerke im Internet. Die ist beim BKA angesiedelt und die haben in den letzten Jahren massiv solche Plattformen trockengelegt. Dann haben die Betreiber in manchen Fällen auch 10-12 Jahre plus Sicherungsverwahrung gekriegt. Aber wie ich halt heute mitbekommen habe, das dauert nicht so lange und dann ist die nächste Plattform eröffnet und irgendwie kriegen auch alle, das wäre so das gewesen, was ich ganz gerne erfahren hätte, Woher weiß ich, dass es diese Plattform gibt? Wie kriege ich da Kontakt dazu? Aber wie gesagt, das ist hinter verschlossenen Türen heute besprochen worden. Vielleicht spielt es im Urteil nochmal eine Rolle.
Ja, ich vermute, wenn man einmal in so einen Sumpf eingetaucht ist, Foren,
ja,
sowas.
Ja.
Aber ja. Ich vermute das, ich weiß es natürlich nicht.
Doch, doch, das hat die Richterin auch gefragt. Die hat gesagt, wie komme ich denn dahin? Ich muss ich da gezielt suchen oder gucke ich da ein bisschen bei YouTube? Und dann hat der Angeklagte gesagt, er hat tatsächlich, aber es ist halt Jahrzehnte, muss man es ein Jahrzehnt her, mal bei YouTube angefangen. Dann hat er angefangen zu googeln und dann wurde sein Wissen immer größer.
Hat er denn noch mehr gesagt? Weil wir hatten, ich war das. Oder hat er alles durch seinen Anwalt verlesen lassen?
Das hat er seinen Verteidiger sagen lassen. Wie gesagt, der Verteidiger hat auch betont, dass seinem Mandanten das wichtig ist, dass sich da im Netz was tut. Da habe ich halt so, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber mit Verboten allein wird man da, glaube ich, nicht so wirklich, ich weiß nicht, ob das die Situation wirklich, wirklich, wirklich besser macht. Hm. Ich glaube wirklich, dass da Eigenverantwortung von ganz vielen Menschen gefragt ist. Und das BKA ist da auch wirklich hinterher. Wie gesagt, es gibt eine extra Stelle dafür. Die kriegen im Jahr um die 200.000 Hinweise auf solche pädokriminellen Aktivitäten im Netz. Und die haben extrem viel zu tun.
Wir schauen jetzt nochmal auf die Arbeit der Ermittler, denn mehr als 1500 Videos mussten da gesichtet werden und wie die Ermittler damit arbeiten, das hören wir gleich.
Es muss sich jemand diese 1600 Videos angeguckt haben, um zu sagen, das sind alles, oder 1700 sogar, das sind alles Kinder, die da vor der Kamera Dinge tun, die ihnen vielleicht überhaupt nicht gut tun. Und das müssen die Ermittler auch machen. Und davor habe ich immer Hochachtung. Ich habe das schon mal gesagt, es gibt ja so Darstellungen, die schon beim BKA gelistet sind als sicher Kinderpornografie. Und die erkennt der Rechner natürlich, wenn das 1:1 ist. Also sozusagen, wenn die gleiche Darstellung nochmal kommt, dann sagt er, ach, hatte ich schon mal, das ist. Aber das sind ja 1700 Videos, die es offensichtlich noch nie irgendwo gab, die kein Rechner wiedererkennen kann. Das heißt, da muss jemand monatelang sich die Festplatte des Angeklagten angeschaut haben und das, was da drauf war.
Bei so einem Geständnis, ich frage jetzt nochmal, aber das ist, also klar, dass der Mann ins Gefängnis muss, das erscheint mir eben noch nicht so ganz klar, weil jetzt Gefängnis okay, aber wenn jetzt er den Gutachter ablehnt, bedeutet dann dementsprechend, dass auch kein Gutachten erstellt wird vom
Gutachter.
Das ist
nicht richtig. Da muss ich dir leider ins Wort fallen, sorry.
Naja, deswegen frage ich.
Nein, deswegen ist der Gutachter beim Prozess dabei und deswegen werden wahrscheinlich auch noch jede Menge Zeugen aus dem privaten Umfeld des Angeklagten gehört, die dann was zu ihm sagen. Und dann wird der Gutachter am Schluss sagen, eine Einschätzung abgeben. Und
wie kann die aussehen?
Das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Und das Gericht muss dann halt mit dem, was der Gutachter sagt, feststellen. Ja, also ich muss jetzt mal sagen, bei den Prozessen, wo die Angeklagten, wo ein Gutachter sagt, die sind wirklich pädophil. Die sind wirklich pädophil. Das ist ja eine Neigung. Das ist ja, also Pädophilie ist wirklich eine Neigung. Und da ist natürlich, das muss dringend, kontrolliert werden, weil behandelbar ist es nicht. Und Leute, die pädophil sind, können sich nur Stoppschilder stellen. Die können nur sagen, ich darf nicht in Kontakt mit Kindern kommen, ich darf das nicht. Aber die werden ihre innere Neigung nicht abschaffen können. Und deswegen ist es in diesen Prozessen, also auch immer so, dass die Richter sagen, naja, das schafft eigentlich nur jemand, egal ob aus dem Gefängnis oder aus der Psychiatrie wieder rauszukommen, der auch die intellektuellen Fähigkeiten mitbringt und den Charakter mitbringt, stark zu sein und zu sagen, das nicht, dies nicht, jenes nicht. Und wie das in dem Fall ist, ich habe keine Ahnung, ich kenne den Mann nicht und was der Gutachter aus dem Prozess mitnimmt, was vielleicht auch in den Akten steht oder was vielleicht auch in den Chats eine Rolle gespielt hat, das weiß ich nicht.
Ja, wir sind ein bisschen über der Zeit, Conny, deswegen aber vielleicht eine Frage, die ich stelle es mal vielleicht, aber nehme es aber auch nochmal mit, weil bis jetzt sind ja eigentlich, also immer wenn wir darüber sprechen, sind immer auf der Anklagebank Männer.
Hm.
Gab es auch schon mal sowas in dem Bereich von Frauen, dass Frauen auch schon mal wegen sexuellen Missbrauchs, genau auch im Internet und sowas, hast du sowas schon mal erlebt, dass Frauen auch mal angeklagt sind wegen solchen Vorwürfen?
Im Internet habe ich es noch nie erlebt, aber dass sie ihre Kinder den Männern zur Verfügung stellen, um es mal harmlos zu formulieren, ja, das habe ich leider schon mehrfach erlebt.
Hm. Ja, Conny, danke, dass du dafür, dass du den Prozess für uns beobachtet hast und für uns beobachtest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen gibt es einen neuen Prozess von uns zu hören, immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich empfehle natürlich immer gern die ARD-Audiothek, vor allem die Rubrik True Crime. Immer spannende Fälle mit dabei. Hört gerne mal rein und ich sage bis dann und viel Spaß beim Hören.